You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den wöchentlichen Korax Antifa News. Wir wollen uns heute mit dem Mord an Christoph W. auseinandersetzen, der letztes Jahr in Aue von Nazis verübt worden ist. Und das heißt vor allem auch, wir wollen uns mit Homophobie in Sachsen auseinandersetzen. Außerdem weisen wir auf ein Buch hin, das gerade erschienen ist und sich mit dem Netzwerk der neuen Rechten auseinandersetzt. Und das ist für uns gleichzeitig eine Brücke, um auf die Buchmesse in Leipzig zu schauen, die heute beginnt und bei der wir uns die Frage gestellt haben, was machen dort eigentlich Rechte Verlage. Im Sinne einer Meldung wollen wir zuerst aber auf die rechte Anschlagsserie in Berlin schauen. Damit geht's los. Mehrmals haben wir in den Antifa-News schon darauf hingewiesen, in Berlin gibt es eine nicht enden wollende Anschlagsserie auf Nazi-Gegner, auf linke Antirassisten und auf alternative Buchläden. Eine Anschlagsserie, das heißt angezündete Autos, eingeschlagene Scheiben, Drohparolen an Wohnorten von Einzelpersonen, unverblümte Morddrohungen. Und das hat sich auch am vergangenen Wochenende wiederholt. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Nazis an 4 Orten in Neukölln solche Morddrohungen gesprüht. Der Schriftzug 9mm ist da zu sehen, gewidmet an konkrete Personen mit Vor- und Nachnamen. Betroffene sind dabei Personen, die schon mehrfach von Nazis bedroht worden sind. Und es ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass solche Drohungen angebracht worden sind. 20 Personen waren allein im Winter 2016-2017 von ganz ähnlichen Anschlägen betroffen. Meistens Personen, die sich gegen Nazis engagieren. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Neukölln registriert solche Vorfälle und die war am vergangenen Wochenende selbst von einer Morddrohung betroffen. Dass in einer Nacht gleich 4 Orte mit Morddrohungen versehen werden, spricht dafür, dass die Nazis sich in ihrem Agieren auch in Neukölln sicher fühlen. Und obwohl auch Verfassungsschutz und Polizei von einer rechten Anschlagsserie ausgehen, ist bisher noch kein Täter gefasst worden. Es gilt also auch für Neukölln, der antifaschistische Selbstschutz muss organisiert werden und wir bei den Antifa News versuchen dran zu bleiben, auch was die aktuellen Entwicklungen in Berlin betrifft. Die Aufmerksamkeit für solche Fälle ist wichtig, denn Nazis drohen Morde nicht nur an, sie verüben sie auch, wie letztes Jahr im April in Aue, Sachsen.
Am 17. April 2018 wurde Christopher W. in der sächsischen Stadt Aue von 3 Neonazis ermordet. Er ist damit das 17. Todesopfer von sächsischen Rechtsextremen seit der Wiedervereinigung. Die Täter, die sich gerade vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten müssen, gingen dabei unglaublich brutal vor. Der Fall weckt Erinnerungen an den ebenfalls von Neonazis ermordeten Bernd G. im Jahr 1996. Die Opfer haben eines gemeinsam. Sie wurden beide aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ermordet. Christopher und Bernd waren schwul und sie lebten ihre Sexualität offen aus. Und beide wurden aus diesem Grund auf brutale Weise ermordet. Homofeindliche Angriffe sind in Sachsen leider keine Seltenheit. Der Sprecher des queeren Netzwerks Sachsen, Martin Wunderlich, geht von einer hohen Dunkelziffer hinsichtlich der Erfassung von Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung aus. Die Statistiken des kriminalpolizeilichen Meldedienstes geben die realen Verhältnisse seiner Meinung nach nicht wieder.
Also ich halte diese Statistiken leider für einen absoluten Trugschluss, denn sie geben auch unserer Erfahrung nach nur ein sehr lückenhaftes Bild der Realität. Wieder der kriminalpolizeiliche Meldedienst, ich glaube die einzig wirklich verlässliche Zahl, auf die wir uns hier in Sachsen stützen können, ist eben im Zeitraum von 2001 bis 2017, also innerhalb von ganzen 16 Jahren, hat der polizeikriminalische Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität unter Kategorie Hasskriminalität und sexuelle Orientierung gerade mal 55 Fälle gezählt in 16 Jahren. Und ich halte das deswegen für einen absoluten Trugschluss, weil wir halt aus der Beratungstätigkeit von unseren Mitgliedsvereinen hier in Sachsen, das sind ja immerhin 16 Stück, wir halt wissen, dass wir von einem wesentlich höheren Dunkelfeld von Gewalterfahrungen von LSBTIQ ausgehen müssen, die nicht zur Anzeige gebracht werden.
Bis zu 90% der Zwischenfälle würden laut bundesweiten Studien nicht angezeigt werden. Mit diesem Umstand will sich das Netzwerk jedoch nicht abfinden.
Unser Netzwerk bzw. unser Dachverband gerade erst vor kurzem zur Aufgabe gemacht, diese Wissenslücken dann auch mal zu schließen und dann auch Licht in das Dunkelfeld zu bringen. Und deswegen haben wir Ende letzten Jahres mittels Crowdfunding selbst die nötigen finanziellen Mittel beschafft, um zu Beginn dieses Jahres, genauer gesagt vom 1. Januar bis 15. Februar 2019, die erste wissenschaftliche Studie zu den Gewalterfahrungen von LGBTIQ hier in Sachsen finanzieren zu können. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, am 15. Februar haben wir unseren Erhebungszeitraum abgeschlossen. Wir sind dann jetzt in der Auswertungsphase mit eingestiegen, rechnen dann mit den ersten Ergebnissen im Frühjahr bzw. Frühsommer diesen Jahres. Aber allein der Rücklauf lässt wirklich aufhorchen, denn nach einer ersten vorsichtigen Schätzung haben fast 400 Leute an unserer Befragung teilgenommen und das für einen abgefragten Zeitraum von nur 5 Jahren, der letzten 5 Jahre genauer gesagt. Und wenn wir das halt jetzt grob über den Daumen gepeilt allein mit dem Umfang dessen in Verbindung setzen, was die offizielle Kriminalstatistik in Sachsen hergibt, dann können wir, denke ich, davon ausgehen, dass unsere Studie tatsächlich etwas Licht in das von mir eben angesprochene hohe Dunkelfeld mit reinbringt.
Doch woher kommt die homofeindliche Einstellung in Sachsen? Der alljährlich erhobene Sachsenmonitor hat dem Freistaat eine ausgeprägte Ablehnung gegenüber Homosexualität bezeugt. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Das lässt sich natürlich jetzt nicht so ohne weiteres auf ein oder zwei Ursachen zurückführen. Das sind tatsächlich verschiedene Aspekte, die hier mit reinspielen. Es waren für den Sachsenmonitor 2018, glaube ich, 32%, also etwas mehr als ein Drittel, die der Aussage zugestimmt haben, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen eben unnatürlich seien. Und meiner Erfahrung nach sind es hier vor allem 3 Aspekte, die mit hineinspielen und die zur Erklärung, warum so ein erstaunlich hoher Wert an Homofeindlichkeit hier zustande kommt, mit herangezogen werden können. Das ist zum einen, dass wir halt nicht vergessen dürfen, dass die Gesellschaft in Sachsen trotz aller Fortschritte, Liberalisierung und so weiter, mehrheitlich immer noch wertkonservativ geprägt ist. Die Aussagen hier im Sachsenmonitor bestätigen das zum Teil halt. Und Wertkonservatismus meint halt in diesem Zusammenhang, dass das System der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit noch immer sehr dominant ist in der Gesellschaft und natürlich auch die damit verbundenen Rollenklischees. Ein zweiter Aspekt, der, denke ich, hier mit reinspielt, ist, dass wir gerade im Süden Sachsens christlich-fundamentalistische Haltungen haben, die in einigen Gemeinden ziemlich stark verwurzelt sind und eben auch eindeutig homophobe Positionen mit begünstigen. Man spricht ja da in Analogie zum Bible Belt in den Südstaaten der USA, wo wir halt auch eine Region haben mit stark christlich-fundamentalistischen Haltungen, ja auch von dem sogenannten sächsischen Bible Belt, der sich vom Erzgebirge bis in die Oberlausitz zieht. Und das, denke ich, spielt in einigen Gemeinden, wie gesagt, wo diese Positionen vorherrschen und dann eben auch homofeindliche Positionen mit begünstigen, spielt das auch mit rein. Ein dritter Aspekt ist, denke ich, gerade wenn wir jetzt auf den ländlichen Raum mitschauen, dass halt die Stadt-Land-Konfliktlinie halt auch nicht zu unterschätzen ist. Ne? Das heißt, das Gefälle zwischen den 3 großen Ballungsgebieten, Dresden, Leipzig und Chemnitz auf der einen Seite und dann halt den sprichwörtlichen Rest auf der anderen Seite, ne, wo wir in den Großstädten eine liberalere, eine offenere Stadtgesellschaft haben mit guter Infrastruktur, ausgebauten Angeboten und im ländlichen Raum fehlt sowas komplett. Und wenn wir dann beispielsweise gerade im ländlichen Raum und Aue, wo halt Christopher W. so furchtbar ermordet worden ist wegen seiner Homosexualität, ist, denke ich, auch eindeutig mit dem ländlichen Raum zu verorten. Das spielt dann teilweise dann halt in solchen Regionen mit rein, wo dann im schlimmsten Falle vielleicht sogar alle 3 von mir genannten Aspekte mit zusammenkommen und dann eben für LGBTIQ gerade im ländlichen Raum schwierige Bedingungen schaffen.
Viel ist in den letzten Jahren von der sogenannten neuen Rechten die Rede. Seit Mitte der 60er Jahre ist in Deutschland neue Rechte eine Selbstbezeichnung von Rechten, übernommen vom französischen Vorbild der Nouvelle Droite. Die neuen Rechten wollten sich damals von einer alten Rechten abgrenzen, in dem Sinne, dass sie sich nicht direkt auf den Nationalsozialismus bezogen, sondern auf die Trotzkisten des Nationalsozialismus, wie es der neurechte Autor Armin Mohler nannte, die konservative Revolution. Die neue Rechte kommt philosophisch daher, mit Bezügen auf Nietzsche, Carl Schmitt und Heidegger. Sie grenzt sich von einem offen biologistisch-rassistischen Weltbild ab, nennt ihre Ideologie Ethnopluralismus, der am Ende trotzdem darauf hinausläuft, Ausländer raus. Neue Rechte, so wird nicht nur eine historische Strömung seit den 60er Jahren genannt, sondern auch ein aktuelles Netzwerk, das sich von der AfD über Initiativen wie 1%, Verlage wie Antaios und die Identitäre Bewegung erstreckt. Christian Fuchs und Paul Mittelhoff haben kürzlich ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt: Das Netzwerk der neuen Rechten, wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern. Sie weisen in diesem Buch darauf hin, die Kontakte des neurechten Netzwerks sind auch europaweit.
Die sind sehr, sehr eng vernetzt. Nur als Beispiel, also die Vordenker der neuen Rechten aus Deutschland, die sind ständig in Frankreich, in Italien, bei Casa Pound, in Österreich bei der FPÖ natürlich und die Identitäre Bewegung zum Beispiel auch. Das ist ja so der Jugendarm der neuen Rechten, so eine Guerillatruppe, die ja junge Menschen ansprechen soll. Und die stammt aus Frankreich ursprünglich, ist dann in Österreich groß geworden, dann von Österreich dann auch in Deutschland aufgebaut worden. Und die helfen sich immer bei Aktionen. Das sind nur sehr wenige in ganz Europa. Aber wenn eine Aktion ist, dann kommen zum Beispiel holländische Identitäre mit nach Nordrhein-Westfalen und machen bei einer Aktion mit, dann gehen wiederum Deutsche nach Österreich zu einer Demonstration und helfen sich dort, damit die wenigen Menschen, die sie sind, die sogenannte Bewegung, ja, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, um als wie eine große Bewegung auszusehen.
Sagt Christian Fuchs, Co-Autor des Buches Das Netzwerk der neuen Rechten, das er gemeinsam mit Paul Mittelhoff herausgegeben hat. Bei ihren Recherchen haben die beiden die Wege unter anderem auch nach Serbien geführt.
Ja, das ist nicht so eine enge Verbindung. Da haben wir einen AfD-Politiker begleitet. Der hat dort für eine kleine nationalistische Partei eine Wahlkampfrede gehalten. Und da wollen wir zeigen, dass so die Netze, auch gerade von der AfD, dass die nach Osteuropa auswerfen und auch nach Russland sehr stark und versuchen, dort Bündnispartner zu finden. Putin hat ja zum Beispiel mit der FPÖ einen exklusiven Vertrag, also Putins Partei, abgeschlossen. Und Putin hat auch schon mal dem Front National damals einen großen Kredit gewährt. Und auch die AfD sucht da eben international anzudocken.
Neben den europaweiten Netzwerken haben die beiden Autoren auch lokale Zusammenhänge in Deutschland recherchiert. Und das ist für uns hier in Halle interessant, denn seit einigen Jahren müssen wir uns hier mit einem Haus der identitären Bewegung in der Adam-Kukow-Straße auseinandersetzen. Auch hier haben die beiden Autoren recherchiert.
Dieses Haus ist einer der zentralen Punkte, einer der zentralen Knotenpunkte der neurechten Vernetzung in Deutschland. Es ist ja nicht nur die Ortsgruppe der Identitären dort vor Ort, sondern auch ein wichtiger Verein, 1% heißt der, die hat ein Büro dort. Das ist so eine PR-Agentur für neurechte Projekte, wie wir sagen. Die machen kleine Proteste, zum Beispiel in Cottbus, die Zukunft Heimat-Demonstration oder Kandel mit Videos und mit begleitender PR groß, damit sie bundesweit Relevanz bekommen. Die finanzieren die Identitären durch Spendensammlungen zum Beispiel. Die haben diese erste patriotische Gewerkschaft gegründet. Alles geht auch aus diesem Haus aus. Dann sitzt ein patriotisches Modelabel, auch wieder Anführungsstrichen drin, radikale Ästhetik. Bis vor kurzem saß auch noch ein Abgeordneter der AfD aus dem Landtag in Sachsen-Anhalt in dem Haus. Und daran sieht man, dass eben all diese unterschiedlichen Organisationen sehr, sehr eng kooperierend zusammenarbeiten. Also einmal diese Guerilla-Aktivisten auch von der Straße, wiederum mit einem Verein, der im Hintergrund wirkt, wo eher so die Strategen sitzen, und dann wiederum auch mit der AfD. Das kann man in dem Haus sehr, sehr gut sehen. Wir waren auch häufiger dort drin und haben die Aktivisten dort besucht. Und es ist auch das allererste Haus überhaupt, was die Identitäre Bewegung in Deutschland überhaupt so als Hausprojekt betreibt.
Dass Christian Fuchs und Paul Mittelhoff die Identitären in Halle in ihrem Hausprojekt besucht haben, ist durchaus eine streitbare journalistische Praxis. Unzählige investigative Artikel sind in den letzten Jahren über Götz Kubitschek und seine Familie in Schnellrode erschienen. Und auch wenn diese Artikel stets kritisch gemeint waren, haben sie doch Götz Kubitschek dazu verholfen, die Aura des dunklen Ritters aufzubauen. Es stellt sich überhaupt die Frage, welchen Mehrwert hat es, wenn man Neurechte bei ihnen zu Hause besucht?
Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, die wir uns jeden Tag stellen bei unserer Arbeit. Und ich halte nichts davon, dass man als Journalist mit bestimmten Menschen nicht spricht. Unsere Aufgabe ist es, mit allen Seiten zu sprechen und so wahrheitsgemäß wie möglich Dinge, Entwicklungen aufzuzeigen und Dinge transparent zu machen. Und natürlich hat jeder, der einem zu einem Interview empfängt, egal ob das ein Firmenboss ist oder ob das ein Antifa-Aktivist ist, hat ein Narrativ, was er droppen will, dass das in die Medien kommt und hat eine Aussage, eine Message, sonst würde er nicht mit Medien reden. Und das ist natürlich auch bei neurechten Aktivisten so und Aktivistinnen. Wovon ich nichts halte, ist eben dieses Narrativ eins zu eins wiederzugeben und auch immer die Inszenierung vor allen Dingen wiederzugeben. Also dass wir in das Haus der Identitären kommen konnten, das war nicht so einfach. Da sind wir nicht einfach reinspaziert. Die haben uns monatelang, wollten die uns nicht empfangen und das war nicht so, dass die uns da mit verwehenden Fahnen empfangen haben. Ne? Das war schon ein Stückchen Arbeit für uns. Und dann muss man das nutzen. Also wenn wir da drin waren, dann schreiben wir natürlich auch im Buch, was wir gesehen haben, was sie vielleicht uns nicht zeigen wollen. Nämlich eine Tafel, die dort aufgestellt war, im Büro von 1%, von diesem PR-Agentur der Neuen Rechten, wo AfD-Politiker aufgepinnt waren, alle, die im Bundestag sitzen, und dann waren welche durchgestrichen und welche umkreist. Und das haben sie uns erklärt, das sollte nämlich die sein, mit denen sie gut zusammenarbeiten können im Bundestag, also die sie angehen wollen, mit denen sie Kooperationen schließen wollen. Und das ist eine interessante Information, die wir nicht bekommen hätten, wenn wir nicht in dem Haus gewesen wären. Und ich finde auch, es gibt sehr viele Gerüchte und sehr viele Halbwahrheiten, die gerade im Internet rumschwirren. All diese Fragen mal jemanden zu stellen, der ein Stratege ist und der diese Dinge sich ausgedacht hat und seine Meinung dazu zu hören, das macht jede Beschäftigung mit dem Thema besser.
Wie gesagt, eine durchaus streitbare journalistische Praxis. Ob der Besuch der Identitären in Halle durchaus mit Informationsgewinn verbunden ist, das kann nachgelesen werden in dem Buch Das Netzwerk der Neuen Rechten, erschienen im Rowohlt Verlag. Und wer sowieso bei der Leipziger Buchmesse unterwegs ist, der kann mit den beiden Autoren Christian Fuchs und Paul Middelhoff ins Gespräch kommen. Die stellen da ihr Buch vor, unter anderem morgen Abend 18 Uhr im Zeitgeschichtlichen Forum oder am Sonntag auf dem Leipziger Messegelände bei der Radiostation von Radio Mephisto im Gespräch. Diese Termine finden sich unter anderem auf der Homepage des Rowohlt Verlags. Und auf die Buchmesse wollen wir jetzt auch noch genauer blicken.
Heute beginnt wieder einmal die Buchmesse in Leipzig und darauf lässt sich literarisch blicken. Daneben stößt aber wieder einmal auch die Präsenz rechter Verlage auf der Buchmesse negativ auf. Viele AutorInnen und Verlage versuchen jedoch seit längerem, die Präsenz rechter AkteurInnen auf der Buchmesse kritisch zu begleiten. Seit 2016 ist das Aktionsbündnis Verlage gegen Rechts auf der Buchmesse präsent. Auslöser für die Entstehung war damals die unausweichliche Präsenz des Compact-Magazins, das mit seinem wuchtigen Stand mitten zwischen den unabhängigen Verlagen platziert worden war. Lisa Mangold vom Bündnis Verlage gegen Rechts bewertet die Präsenz rechter Verlage auf der diesjährigen Buchmesse in Leipzig.
Ich würde sagen, den Beobachtungen nach, dass in diesem Jahr weniger rechte Verlage auf der Messe vertreten sein werden. Auch das ist ein Erfolg von engagierten Messebesucherinnen, von Antifaschistinnen und auch von unserer Initiative Verlage gegen Rechts.
In diesem Jahr sind es zum jetzigen Zeitpunkt 16 rechte Verlage, die mit Ständen vertreten sein werden. Zusätzlich gibt es aber mindestens 18 weitere Verlage und Vereinigungen, die zumindest als fragwürdig zu bezeichnen sind.
Was ich an der Stelle gerne hervorheben würde, ist, dass es nicht nur jetzt das Compact-Magazin oder Verlage ist, die jetzt in den letzten Jahren oft in der Debatte waren, sondern eben auch Initiativen, die zum Beispiel sich auf die Fahnen geschrieben haben, die deutsche Sprache zu schützen. Und dass es quasi nicht mehr so die einzelnen, die großen Bekannten sind, wie jetzt der Antaios Verlag, den jetzt mittlerweile viele kennen, sondern dass es auch eher kleinere Verlage sind, Verlage von christlichen Fundamentalisten, die schon seit vielen Jahren da sind, aber die jetzt über die rechten Verlage in den letzten Jahren neue Netzwerke bilden konnten.
Bezüglich der Vermietung von Ständen an rechte Verlage präsentierte sich die Messe bislang als ein Unternehmen öffentlichen Rechts, das an das Gleichheitsprinzip gebunden sei und allen Teilnehmenden der Buchbranche die Möglichkeit geben wolle, sich und die eigenen Bücher zu präsentieren. Lisa Mangold von den Verlagen gegen Rechts bewertet diese Haltung wie folgt.
Also ich würde schon sagen, dass ich da eine Art Politisierung wahrnehme, auch dass sie sich letztes Jahr entschieden haben, die rechten Verlage etwas mehr zu isolieren. Gleichzeitig ist auch mein Eindruck, damit hat sich es jetzt auch erstmal. Also, und ich habe den Eindruck, dass sie das Thema rechte Verlage jetzt so ein bisschen wegverwaltet haben und Da würde ich mir von der Messe doch deutlich mehr erwarten.
Unter den AusstellerInnen sind in diesem Jahr nicht mehr Cato, Junge Freiheit oder der Manuskriptum Verlag. Auch der Antaios Verlag nimmt offiziell nicht teil. VertreterInnen neonazistischer Gruppierungen, junge und alte Vordenker der Identitären Bewegung haben sich aber am letzten Wochenende in Halle im Haus der Identitären Bewegung zusammengefunden. Diverse Verlage mit einem völkisch-nationalistischen, geschichtsrevisionistischen Verlagsprogramm haben am Wochenende dort aktuelle Bücher vorgestellt. Darunter der prominente Antaios Verlag oder Manuskriptum. Die Veranstaltung fand unter dem Titel Werkstatt Europa statt. Eine Veranstaltung, in der gegen eine weltoffene, liberale Gesellschaft Stimmung gemacht wurde und die als Gegenprogramm zur Leipziger Buchmesse gemeint war. Warum organisieren sich rechtsradikale AkteurInnen nun in einem eigenen Veranstaltungsrahmen? Die Verlage gegen rechts schätzen dies wie folgt ein.
Einerseits würde ich schon sagen, dass die Leipziger Buchmesse an Attraktivität für rechte Verlage verloren hat. Einfach dadurch, dass eine Sensibilisierung stattgefunden hat und die Rechten sich nicht mehr ungestört inszenieren können und die Plattform der Messe als für ihre Inhalte nutzen können. Und andererseits würde ich aber sagen, es ist eine Strategie der neuen Rechten, sich zu vernetzen. Also diese mini-rechte Buchmesse in Halle, würde ich sagen, dass sie nicht in der Form für eine breite Öffentlichkeit gedacht war, sondern dass es wirklich eine Netzwerkveranstaltung der neuen Rechten war. Und das ist leider eine Stärke auch der neuen Rechten, dass sie es schaffen, sich zu vernetzen, sich untereinander zu kennen. Und gleichzeitig müssen wir da auch immer wieder kritisch einhaken. Also ich würde dem Hallenser Bündnis IFS Dichtmachen dazu stimmen, dass die anwesenden Verlage total stark inhaltlich und personell miteinander verbunden waren. Also sich untereinander die Autoren herumreichen, teilweise ein Verleger für ein anderes Magazin schreibt. Also wir dürfen da dieser Rieseninszenierung jetzt, wir machen eine Buchmesse, vielleicht auch nicht unbedingt in der Form so stattgeben.
Die Buchmesseleitung und auch andere AkteurInnen hielten als Argument für die Anwesenheit rechter und neonazistischer Verlage die Meinungsfreiheit entgegen, wie auch die Forderung, mit Rechten in eine Diskussion zu treten. Dieser Haltung stellen sich die Verlage gegen rechts entgegen.
Als Initiative Verlage gegen rechts geht es uns zunächst nicht darum, dass wir uns irgendwie an den einzelnen Verlagen abarbeiten oder mit den einzelnen Akteuren der rechten Verlage in Diskussion gehen. Uns geht es darum, die Buchbranche in Verantwortung zu nehmen, also mit unseren Verlagskollegen und Kolleginnen zu sprechen und zu sagen, so, Bücher machen ist eine politische Tätigkeit, Verlegen ist politisch, Sprache ist politisch und da so eine Debatte anzustoßen.
Sich gezielt unpolitisch zu geben oder nach rechts unabgegrenzte Programmarbeit zu machen, stärke diejenigen, die eine tolerante und demokratische Weltanschauung attackieren und unterminieren. Die deutsche Verlagslandschaft habe sich jahrzehntelang kritisch mit dem Nationalsozialismus, seinen Ursachen und Folgen auseinandergesetzt. Umso unerklärlicher erscheint es den Verlagen gegen rechts, dass die Gefahr neuer faschistischer Tendenzen unterschätzt wird.
Also was uns von Verlage gegen rechts aufgefallen ist, ich hatte ja anfänglich betont, dass wir auf den Messen Gespräche zu unseren Verlagskolleginnen gesucht haben und dass da so ein bisschen so eine zyklische Erzählung vorherrschte. Also so nach dem Motto, ach, Zeiten wie diese gab es ja immer mal wieder, das geht auch wieder vorbei. Und das finde ich, also das ist ja fatal. Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass es diese Zeiten gab. Und es ist ein gesellschaftliches Problem, dass heute rassistische und menschenfeindliche Stimmung herrscht. Und zu sagen, dass wir gemeinsam, also um autoritäre Regime und Faschismus zu verhindern, brauchen wir ja eben eine engagierte, mutige Zivilgesellschaft. Und dazu gehören auch Verlage, die mit ihrem Programm inhaltlich dagegenhalten und jetzt lesenswerte Alternativen zu dieser rechten Hetze schaffen.
Themenschwerpunkt der Verlage gegen rechts ist in diesem Jahr die Wirkung von Sprache. In der letzten Zeit gab es immer wieder Initiativen gegen eine gendergerechte Sprache und Political Correctness. Das Bündnis will diesen Polemiken gegen einen sensiblen und aufmerksamen Umgang mit Sprache inhaltlich etwas entgegensetzen und die Argumentationsmuster rechter AkteurInnen aufdecken, wie etwa im folgenden Beispiel.
Rechte Akteure haben es ja zum Beispiel geschafft, die Erwähnung von sexueller Vielfalt in schulischen Bildungsplänen unter dem Schlagwort Frühsexualisierung zu framen. Und da müssen wir inhaltlich und sprachlich dagegenhalten. Also weil das wird auch weitergetragen, das wird in der Sprache weitergetragen, der Begriff Frühsexualisierung. Dabei findet eine Sexualisierung an der Stelle erst durch die Rechten statt. Also indem sie dann die bloße Erwähnung von gleichgeschlechtlichen Eltern oder die Verwendung geschlechtsneutraler Vornamen sexualisieren. Da ist ja an sich nichts Sexuelles dabei und es wird erst durch die Fixierung der Rechten auf die Genitalien der Kinder oder Eltern überhaupt sexualisiert,
sagt Lisa Mangold von den Verlagen gegen Rechts. Es heißt also, aufmerksam über dieses Großevent der Bücherbranche zu spazieren und für Menschen, die in dieser tätig sind, die eigene gesellschaftliche Verantwortung zu begreifen und Stellung zu beziehen. Wer neugierig geworden ist, das Programm der Verlage gegen Rechts mit insgesamt 14 Gesprächsrunden findet sich auf deren Internetseite.
Und damit sind wir am Ende der Korax Antifa News angelangt. Falls ihr gerade eben erst eingeschalten habt, ihr könnt die auch nochmal hören auf der Homepage von Radio Korax, radiokorax.de.